Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast bei mir in der Episode, nämlich die Jannike Deinmeier. Jannike ist Unternehmerin und Mama von Zwillingen, die sie liebevoll ihre Praktikantin nennt. Die Mutterschaft hat sie als ehemaligen Blogcoach vor ziemliche, ja, zeitliche Probleme gestellt, denn sie konnte nicht mehr so arbeiten wie bisher und ich weiß, dass sie sehr gerne und sehr viel gearbeitet hat und sie wollte und konnte natürlich nicht mehr so arbeiten wie bisher, sondern hatte nur noch viel weniger Zeit zur Verfügung. Und aus der Not hat Jannike aber eine Tugend gemacht und ein System erarbeitet, mit dem sie mit weniger Aufwand maximale Erfolge erzielen kann. Ich selbst kenne sie noch von den Anfangszeiten in meinem Online-Business, als ich nämlich bei ihr in der Blogothek war, die es übrigens immer noch gibt. Und bei ihr habe ich alles rund ums Bloggen gelernt und ich liebe ihre Art, Online-Kurse zu erstellen und Wissen zu vermitteln. Und jetzt bin ich dankbar, dass sie meine Einladung angenommen hat und meine heutige Gästin bei Alles im Griff im Online-Marketing ist. Herzlich willkommen, liebe Jannike.
Hallo Silke, ich freue mich total, dass ich bei dir sein darf.
Ja, schön, dass das geklappt hat. Ich freue mich sehr. Hallo und herzlich willkommen zu Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in dein Marketing-Chaos bringen, deine vorhandenen Marketingkanäle besser miteinander verknüpfen und durch mehr Struktur und Leichtigkeit in deinem Business deinen Außenauftritt stärken und mit weniger Aufwand mehr Wunschkundinnen gewinnen kannst. Außerdem bekommst du Tipps und Informationen zu hilfreichen Tools für dein Online-Business und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um dein Marketing. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ich habe eben schon erzählt, wir haben uns kennengelernt über die Blogothek damals. Mhm. Ich habe nochmal überlegt, das ist über 5 Jahre her. Ja. Da gab es deine Zwillinge auch noch gar nicht tatsächlich. Ich kann mich noch gut dran erinnern, wie das dann war, als du schwanger geworden bist und so. Und ich habe tatsächlich alles übers Bloggen von dir gelernt, glaube ich. Also ich kann mich daran erinnern, dass die Blogothek ist ja so richtig schön aufgebaut, dass man da so Schritt für Schritt durchgeht, ja, auch mit WordPress und dass man wirklich alles so von der Pike auf lernt. Und ich glaube, dass du einen großen Anteil daran hast, dass ich auch nach 5 Jahren immer noch gerne Blogartikel schreibe.
Also ja, herzlichen das Dank freut mich an der so Stelle sehr zu hören. Dafür. Genau das ist das, was ich erreichen möchte. Das freut mich total.
Ja, super. Du warst aber nicht immer diese erfolgreiche Unternehmerin mit einem 6-stelligen Business, sondern du hast ja auch ganz anders angefangen, nämlich auch mit einem eigenen Blog, gell? Du hast heute immer noch einen Blog, aber du hast mit einem anderen Blog angefangen, glaube ich. Nimm uns doch mal mit, wie so die Anfänge waren und wie es dann zum Online-Business gekommen ist.
Ja, voll gern. Also angefangen habe ich während meiner Schulzeit noch. Also in der Schule habe ich so eine Abschlussarbeit geschrieben über das Web 2.0. Das war damals so das große Ding. Und da war halt ein Teil, so eine Neuigkeit davon, Blogs und Podcasts. Und ich fand das mit den Blogs wahnsinnig spannend. Erstmal von der technischen Seite, weil ich auf einer technischen Schule war. Und habe das halt ausprobiert und habe mir gedacht, ja, das ist jetzt sehr cool und schön gestaltungsmäßig und so. Aber das funktioniert doch nicht, dass irgendjemand da regelmäßig Inhalte schreibt. Ich meine, da muss man ja total schnell, müssen einem die Ideen ausgehen. Das war so meine fixe Überzeugung. Und ich habe mir das dann so zur Challenge gemacht, quasi das mal auszuprobieren. Und ich habe dann Kommunikationswissenschaften studiert und habe irgendwie gemerkt, ja, okay, man schafft es irgendwie, dass man doch regelmäßig Inhalte veröffentlicht. Und dieser erste Blog, das war ein Hobbyblog. Also da hatte ich gar keine Ambitionen, dass ich damit Geld verdiene. Damals war das auch noch nicht so. Also das war 2018, glaube ich, 2017, 2018. Da waren halt die Leute, die gebloggt haben, so diese schrulligen Typen. Und wie ich da gestartet habe, kam dann langsam diese Blogger-Szene auf und habe dann aber zuerst beim Fernsehen gearbeitet, in einer Online-Agentur noch gearbeitet. Und irgendwann habe ich mir halt dann gedacht, weil ich immer mehr Anfragen von Freunden auch bekommen habe, die bloggen, okay, ich probiere das einfach mal aus. und mache mich selbstständig mit Blog-Coaching. Und damals gab es, das war 2008, glaube ich. Weiß ich jetzt gar nicht, aber so ungefähr. Und damals gab es Online-Business noch nicht. Zumindest hatte ich diesen Begriff noch nie gehört und habe halt dann einfach angefangen, Blog Your Thing zu starten. Das war damals hauptsächlich ein Blog. Ich hatte dann schon so ein Coaching-Angebot schon oder Beratungsangebot. Und ja, aber der Hauptkanal oder das Hauptding war, mein Hauptprodukt eigentlich war mein Blog. Und das hat sich aber dann immer ja, Stück für Stück entwickelt. Also ich habe dann Online-Kurse ausprobiert. Damals waren Online-Kurse ja nicht so mit Plattform, sondern du hast irgendwie E-Mails ausgeschickt, eine Reihe von E-Mails. Das habe ich ausprobiert. E-Books waren auch total in und was weiß ich. Und ja, habe quasi jeden Trend mitgemacht, den es in der Online-Business-Welt gab, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich mache jetzt eine Membership. Und damals war Membership halt so, im amerikanischen Raum gab es das schon ein bisschen, aber jedem, dem ich das gesagt habe, was, warum machst du das? Oder das funktioniert, wer braucht das? Und also, ja, aber tatsächlich war es für meine Kunden halt, oder für das, was ich halt beibringen wollte, nämlich dieses einerseits Bloggen, aber dann auch dranbleiben am Bloggen, das, wo ich mir gedacht habe, das ja, ist das, was am besten funktioniert für die Leute. Und hat sich herausgestellt, eben die Blogothek gibt es jetzt seit über 6 Jahren, das sind fast 7 Jahre schon, dass das Konzept funktioniert. Und die habe ich natürlich dann auch immer weiterentwickelt. Also mittlerweile ist keine Membership mehr, sondern ein Jahresprogramm. Aber ja, so, das waren eigentlich die Anfänge meines Online-Business.
Ja, ach, super, super spannend. Vieles davon wusste ich tatsächlich jetzt noch gar nicht. Ja. Jetzt hast du ja gesagt, du hast eigentlich diesen Blog angefangen aus dieser fixen Idee, worüber soll man denn schreiben? Wie soll man denn Ideen finden?
Ja.
Zu welchem Ergebnis bist du denn gekommen? Wenn du dann, du hast ja dann eine ganze Weile gebloggt und bloggst auch immer noch jetzt zu einem anderen Thema. Aber wie ist das denn mit der Ideenfindung?
Naja, es geht. Es ist super einfach. Tatsächlich ist es so, je mehr man bloggt, je mehr man sich auch mit seinem Thema auseinandersetzt, desto mehr Ideen bekommt man. Man muss dann ein bisschen schauen. Also mein erster Blog, das war ja wirklich ein Do-it-yourself- und Hobby-Blog. Und da habe ich echt für mich gebloggt. Also da habe ich über das geschrieben, was ich wollte. Da war ich auf der Suche nach neuen Trends. Ich war dann, also es war auch so Food. Und ich war dann die Erste, die von Cronuts wusste und Nice Cream und was weiß ich. Und die Leute haben mich immer angeschaut. Das war für mich damals
schon. Ich schaue dich immer noch an, weil von Cronuts habe ich noch nie gehört.
Cronuts sind eine Mischung aus Donut und Croissant. Geiles Zeug.
Okay, wow. Ja,
genau. Cool. Aber also das war halt für mich so dieses, okay, nach Trends forschen und eigentlich Influencerin sein. Damals waren wir auch Influencer als Blogger. Und mittlerweile ist mein Fokus ja sehr auf Unternehmensblogs. Das heißt, Selbstständigen zeigen, wie sie bloggen können, um Kundinnen zu gewinnen und bei den Kunden Vertrauen aufzubauen, damit die halt die Produkte kaufen. Und da ist die Ideenfindung ein bisschen anders, weil da geht man jetzt nicht davon aus, worüber möchte ich schreiben, sondern da sollte man eigentlich davon ausgehen, was brauchen denn meine Kundinnen? Was müssen die wissen? Was sind ihre Probleme? Und da sollte man jetzt meinen, es ist noch schwieriger, weil irgendwann hat man ja über alles geschrieben und man hat jetzt alles erzählt. Aber es ist tatsächlich so, dass sich ja einerseits die Kunden weiterentwickeln, die Branche entwickelt sich weiter und andererseits entwickelst du dich selber auch weiter. Das heißt, dein Thema vielleicht, aber auch, wie du deine Themen vermittelst, verändert sich. Mhm. Und das darf man nicht vergessen, dass da doch immer wieder was kommt, worüber man schreiben kann. Und im schlimmsten Fall sage ich immer, wenn du halt alles geschrieben hast, dann aktualisierst du halt deine Blogartikel und machst die noch besser. Also ja. Das ist das Beste eigentlich, was dir passieren kann, ja. Weil dann sparst du auch noch Zeit damit.
Stimmt, ja. Was sagst du denn, wenn jemand sagt, ja, über die Themen ist ja schon alles geschrieben worden. Wieso soll ich jetzt dieses Thema nochmal aufgreifen?
Das stimmt natürlich zu einem Teil. Also ich glaube, im Internet gibt es nichts, was man nicht mehr findet. Aber deshalb ist es umso wichtiger, dass man in den Blogartikeln die eigene persönliche Sichtweise einbringt. Und das war immer schon wichtig, weil ja, es gab halt, ich glaube, es war fast schon immer so, dass fast alles geschrieben wurde. Das ist halt in den letzten Jahren noch mehr so geworden, dass das Markt, sage ich mal, gesättigt ist oder der Internetmarkt, die Blogs, keine Ahnung. Aber jetzt haben wir halt seit letztem Jahr das Problem, dass ChatGPT auch da ist. Das heißt, eigentlich jeder kann sich da zu ChatGPT hingehen und sagen, ich möchte gern wissen, wie kann ich, keine Ahnung, einen Cronut backen zum Beispiel. Und da ist es halt für uns dann noch wichtiger, dass wir unsere eigenen Sichtweisen einbringen. Bei diesem Cronut-Beispiel zum Beispiel, so was sind diese Tricks und Tipps, die wir haben, die vielleicht sonst niemand kennt, die wir uns selber überlegt haben. Bei einem, wenn ich jetzt Coaching anbiete, Ernährungsberatung zum Beispiel anbiete, dann ist es gut, wenn man auch Kundenstories einbringt oder die eigenen Erfahrungen einbringt. Wie war denn das bei mir, wie ich in die Wechseljahre gekommen bin? Wie hat sich das bei mir entwickelt? Und wie habe ich es geschafft, mein Bauchfett loszuwerden? Also wirklich die eigene Meinung einbringen, aber auch die Erfahrungen, das, was man mit Kunden gesammelt hat. Das wird immer wichtiger. Und das ist etwas, das kann kein ChatGPT, keine andere KI machen. Und diese How-To-Artikel, die wir ganz oft lesen, so wie kannst du in 5 Schritten, keine Ahnung was machen, das wird immer uninteressanter tatsächlich, weil das gibt es echt schon viel. Aber diese Meinungsartikel, die werden immer wichtiger.
Ja, das ist genau das, was dann das Individuelle ausmacht, gell?
Ja, und, ja, was, und eben was auch die Persönlichkeit zeigt. Ja, ja. Weil wir haben halt alle andere Herangehensweisen und es gibt jetzt auch beim Bloggerstellen ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also die einen machen das auf SEO-Art und Weise, also haben echt SEO im Blick, die anderen haben diesen kreativen Prozess im Blick und da kommt es natürlich auch auf die Person, die dann mit dir zusammenarbeiten möchte, drauf an, was ist jetzt für die Person wichtiger? Mag die das strukturiert oder mag die das sehr kreativ, so dieses Chaos vielleicht auch? Und diese Personen, die dann auf deinem Blog lesen, können sich entscheiden, passt du zu ihnen oder nicht?
Genau, ja, super. Weil du es gerade auch schon angesprochen hast, wie hat sich denn deine Arbeit durch KI verändert, also durch ChatGPT und die ganzen Programme, die es gibt?
Tatsächlich relativ wenig, muss ich gestehen. Also ich nutze es hin und wieder zum Brainstorming für Blogartikel. Ich nutze es manchmal, um mir Vorschläge machen zu lassen, wenn ich jetzt nicht weiterkomme bei einem Absatz oder so, wenn ich nicht weiß, wie ich das am besten schreiben kann. Ich nutze es wahnsinnig gern für Metaphern und sowas, für Vergleiche. Also wenn ich überlege, wie kann ich Leuten das jetzt bildlich auch näher bringen, weil da bin ich nicht so gut drin. Also ich bin echt so diese nüchterne Schreiberin quasi. Aber da frage ich halt dann manchmal ChatGPT und da sind echt schon coole Dinge entstanden, wo mich die Leute angesprochen haben und gesagt haben, das ist ja total der coole Vergleich und jetzt kann ich mir das echt gut vorstellen. Also dafür nutze ich es und ich nutze es auch sehr viel in der Recherche. Also jetzt, wenn ich Kundeninterviews zum Beispiel habe, Umfragen habe und da lasse ich ChatGPT dann zusammenfassen und die wichtigsten Punkte rausfassen, da nutze ich es in erster Linie. Ich habe es am Anfang auch genutzt, um Blogartikel schreiben zu lassen. Tatsächlich bin ich davon wieder ein bisschen weggekommen, weil ich halt gemerkt habe, ich muss alles umschreiben. Und das finde ich halt anstrengend, weil natürlich das mit ChatGPT zu erstellen, dauert schon mal eine Zeit und das dann wieder umzuschreiben. Manchmal mache ich es immer noch, wenn ich sage, es ist ein Thema, was jetzt sehr trocken ist, wo ich vielleicht auch gar nicht so viele Erfahrungen oder so viel Persönliches drinnen habe. Aber gerade wenn es ein Thema ist, wo ich wirklich von mir sehr viel einbringen kann, schreibe ich das Ganze immer noch selber. Weil du musst immer was umschreiben. Also ich kenne kein Tool und kein Tool, das ich verwendet habe, ist so, dass ich sage, da kommt echt was Tolles dabei raus, was total mein Schreibstil ist. Und das finde ich halt immer schade, wenn Leute dann sagen, ja, ich nutze jetzt dieses Tool und dann nehme ich einfach diese Texte, weil du merkst halt auch, dass diese Persönlichkeit fehlt und diese Schreibstimme auch. Also beim Bloggen geht es ja auch sehr viel darum, die eigene Stimme quasi sichtbar zu machen. Und ich sage da ganz gerne, schreib so, wie du sprichst. Und bei mir hört man raus, ich bin Österreicherin. Ich nutze halt hier und da Wörter, die jetzt vielleicht Deutsche nicht so verwenden oder Schweizer. Und das sind aber so diese Kleinigkeiten, die es ausmachen, finde ich, und die ich in meine Texte einbaue. Und das geht halt mit ChatGPT nicht, also da oder mit KI-Tools. Und da müsste ich echt dann jede Kleinigkeit umschreiben. Ja, und deshalb Es hat mich nicht so sehr beeinflusst im Schreibprozess, aber eher im Rechercheprozess.
Ja, ich glaube, das ist eben ein ganz guter Hinweis, dass man ja nicht unbedingt ChatGPT nehmen muss, um den ganzen Blogartikel zu schreiben, sondern man kann sich quasi diese zusätzlichen Aufgaben rund um den Blogartikel, also sei es das Brainstorming oder Zusammenfassung oder vielleicht auch hinterher ein Post für Social Media oder so, wenn einem das schwerfällt, dass man dann einfach diese KI nutzt, um sich da das Leben ein bisschen zu erleichtern, ohne ja, also ich sehe das gleiche Problem, dass eben es ganz, ganz schwierig ist, diese eigene Stimme in KI geschriebene Texte reinzubringen. Und ich selber bin in einer Membership, wo es genau darum geht, dass man KI nutzen kann. Und da haben wir auch so ein Brand Voice Document und sowas erstellt. Und das, es kommt schon der ganzen Sache, also wenn man sich sehr viel damit beschäftigt und da muss man eben ganz, ganz viel Zeit investieren, dann kommt man vielleicht schon näher dran, aber ich merke trotzdem natürlich, dass die Texte nicht meine sind, nicht originär geschrieben, weil es eben, es kommt nie an das Original heran. Was ich aber auch gemerkt habe, jetzt nach über 5 Jahren Bloggen, ist natürlich auch, dass ich, wenn ich einen Blogartikel von A bis Z selber schreibe, nicht mehr so lange brauche, weit nicht mehr so lange wie vor 5 Jahren. Ja, also vor 5 Jahren musste ich da wirklich viel, viel Zeit investieren. Und deswegen sage ich auch meinen Kunden auch immer, Bloggen ist ja Handwerk. Ein ganz großer Anteil ist Handwerk und Handwerk kann man lernen und dann wird man schneller darin. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man dranbleibt und schreibt, damit man eben so eine Routine entwickelt, ja.
Absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist es halt. Also du musst halt dranbleiben, weil es bringt dir nichts, wenn du einmal im Quartal einen Blogartikel schreibst, weil wenn du das nächste Mal dich vor WordPress setzt, hast du keine Ahnung mehr, wo du was anklicken musst. Und es fällt dir halt auch schwieriger, in diesen Schreibprozess wieder reinzukommen.
Ja. Jetzt haben wir es eben schon angedeutet, 2019 hat sich ja dein Leben nochmal komplett verändert durch deine Praktikantin. Du bist Mama von Zwillingen geworden. Und erzähl doch mal, wie das dann war. So von, also hast du gedacht, ah ja, jetzt weiß ich, mein Leben verändert sich komplett, dann arbeite ich halt nur noch 2 Stunden am Tag? Oder wie ist es so gewesen, als du Mama geworden bist?
Ja, das war sehr lustig. Ich muss gestehen, ich bin total blauäugig in dieses Abenteuer Mama sein hineingegangen. Ich meine, was ich wusste war, ich habe eigentlich bis zur Schwangerschaft geplant und bis zum Ende der Babypause. Das war so das, wohin ich geplant habe, weil das Jahr, bevor ich schwanger geworden bin, habe ich halt schon geplant, okay, wie wird das sein? Habe versucht, Prozesse aufzubauen, Dinge zu wiederholen, habe Asana, ich bin ja ein wahnsinniger Asana-Freak, also ich liebe das, habe da versucht, mein Business wirklich abzubilden, dass ich alle Aufgaben drinnen habe. Habe auch angefangen, mit einer virtuellen Assistentin zu arbeiten, die mich in meiner Membership damals eben unterstützt hat. Und dass ich eben diese Sicherheit habe, okay, ich kann weggehen eine Zeit lang, aber es läuft trotzdem weiter. Und das war dann so, dass ich, also vor meiner Schwangerschaft, ich habe echt viel gearbeitet. Ich arbeite total gern, ich liebe dieses Thema. Ich arbeite gern mit Leuten zusammen, ich helfe gerne und ich habe echt 60 Stunden teilweise gearbeitet pro Woche und da war mir halt schon klar, okay, das kann nicht weitergehen, also da wird sich ziemlich sicher was ändern und habe dann auch überlegt, okay, was möchte ich dann machen und für mich war da am Anfang schon klar, okay, ich werde nur noch Produkte anbieten, die halt unabhängig von meiner Zeit sind. Ich habe vor meiner Schwangerschaft sehr viel WordPress-Webseiten noch gebaut, Technik-Support gemacht. Also das war etwas, wo ich dann wirklich gesagt habe, nein, das möchte ich nicht mehr machen, weil das einfach wahnsinnig viel Aufwand ist, Zeit braucht. Das war lustigerweise aber auch das, womit ich am meisten Umsatz gemacht habe früher. Also das war schon nicht einfach. Und dann sind halt die Kinder gekommen und ich habe mir gedacht, na okay, während die schlafen, werde ich halt dann immer arbeiten und ich weiß auch nicht warum, aber ich bin irgendwie so davon ausgegangen, dass sie 4 oder 5 Stunden pro Tag schlafen und dann in ihrem Bettchen liegen. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass meine Kinder überhaupt nicht schlafen wollten und wenn, dann nur bei mir am Stillkissen. Das heißt, es war so gut wie gar keine Zeit für mich und ich habe dann wirklich, ich war nur am Stillkissen, so mit meinem Handy bin ich da gesessen und habe halt so in Asana meine Aufgaben sortiert und musste da eigentlich gezwungenermaßen mich fokussieren und sagen, ich kann nicht mehr alles machen. Diese ganzen Pläne, die ich mir gemacht habe, die muss ich eigentlich alle über den Haufen werfen und kann nur noch eine Sache machen. Und das war eigentlich der Startschuss für meinen Erfolg, weil ich habe dann gesagt, okay, ich fokussiere mich nur auf meine Membership, nur auf die Blogothek und mache nur das und bin für meine Kunden da, vermarkte nur das. Alles andere, was ich damals hatte, habe ich gesagt, es kann vielleicht da bleiben, aber ich vermarkte es nicht mehr. Und das war so toll, weil einerseits hatte ich viel weniger Stress. Ich musste mir nicht mehr überlegen, wann muss ich jetzt das promoten und der Launch, geht sich das dann aus, wenn ich das alles gemeinsam habe oder greift das ineinander, habe ich dann wieder Stress. Das heißt, es war so viel angenehmer, ich hatte weniger Stress, ich hatte so gut wie gar keinen Stress in Wirklichkeit. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass ich halt wirklich in dem Programm auch war, konnte ich das weiterentwickeln, meinen Kunden noch mehr Erfolge liefern und die haben das natürlich auch nach außen getragen. Ganz abgesehen davon, dass es für mich auch befriedigender ist, wenn meine Kunden jetzt nicht nur Geld zahlen und dann ja nichts davon haben, sondern wenn sie wirklich Erfolge haben. Und das ist halt super schön, wenn du dann merkst, okay, jemand kommt und hat nach 2 Monaten eine Interviewanfrage. Oder jemand kommt und hat den ersten Blogartikel, den er schreibt, gleich in den Top 10 von Google. Also das ist schon wahnsinnig cool und das hat mir dann eigentlich gezeigt, gut, das möchte ich weiter so machen und mittlerweile hat sich das schon wieder, habe ich schon wieder ein bisschen mehr Produkte. Ich habe mittlerweile aber auch eine Mitarbeiterin, die mich unterstützt und mein Team auch ein bisschen vergrößert. Aber grundsätzlich ist es eigentlich gleich geblieben, dass ich mich immer nur auf eine Sache konzentriere nach der anderen.
Ganz spannend, ja, weil das ist ja sowas, was vielen sehr, sehr schwer fällt, weil sie denken, wenn ich jetzt quasi alles auf eine Karte setze, dann entgeht mir etwas. Aus diesem Thema, dass du dich auf eine Sache fokussiert hast, ist ja dann auch tatsächlich eine weitere Sparte deines Business entstanden. Also du bist ja auf der einen Seite zwar, weiß gar nicht, Blogcoach nennst du dich gar nicht mehr, gell? Du bist
ja, also doch, ich nenne mich schon so, aber es ist halt nicht mehr meine ganze Identität. Also früher war das echt so meine ganze Identität. Ich bin auch ein großer Fan davon zu sagen, wenn du startest, starte halt mit einer Nische. Aber es ist in den letzten Jahren tatsächlich noch dieses Produktivitätsthema dazugekommen. Und mittlerweile ist es halt so, dass ich nicht nur das Bloggen habe, sondern das Online-Marketing oder Content-Marketing ganz generell strategisch halt mit meinen Kunden angehe. Und da zählt es halt auch dazu, was soll ich denn jetzt vermarkten, worüber soll ich denn schreiben und quasi den Funnel auch aufbauen, das ist halt da auch dazu gekommen.
Ja, dann hast du ja dieses Thema Fokus auch aufgemacht und hast dazu ja auch einen eigenen Podcast, glaube ich. Ja. Worum geht es denn genau bei diesem Projekt Fokus? Was zeigst denn du da?
Also bei Projekt Fokus, das ist, wie du sagst, schon einerseits ein Podcast. Anfänglich ist es als Kurs entstanden. Also dort zeige ich her mein System, wie ich es schaffe, mit all den Aufgaben, die ich im Privatleben, aber auch im Businessleben habe, nicht verrückt zu werden. So also dieses klassische Mental Load, das wir alle kennen. Also wie man quasi von Überforderung und ich schaffe das alles nicht und meine To-Do-Liste wird immer länger hin zu, ich weiß ganz genau, wann ich was machen muss, damit auch mein Umsatz steigt und keinen Stress mehr habe und vor allem, dass ich auch Feierabend machen kann. Ich weiß, bei mir war das früher tatsächlich, also vor den Kindern, ich habe meine To-Do-Liste gehabt und habe da immer aufgeschrieben und die war einfach nie leer und ich habe immer noch länger arbeiten können. Und mittlerweile ist es so, dass ich halt sage, ich habe meine eine Fokusaufgabe, die ich pro Tag erledigen muss. Wenn ich die erledigt habe, dann kann ich guten Gewissens Feierabend machen. Natürlich erledige ich noch mehr Aufgaben, aber diese eine Fokusaufgabe ist das, was ich für mein Fokusprojekt in dem Monat brauche, um das erfolgreich abschließen zu können.
Ja, super spannend. Was genau glaubst du, also du hast es eben auch schon so ein bisschen angedeutet, dass du eigentlich erfolgreicher geworden bist durch dieses Fokussieren. Glaubst du, dass das tatsächlich der Schlüssel ist, dass man sich auf eine Sache fokussiert oder kommt da noch irgendetwas dazu? Also das ist ja gerade was, was vielen, vielen so schwer fällt, gell?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das der Schlüssel ist. Also bei mir war das auf jeden Fall der Schlüssel, weil ich hatte das ganze Know-how, ich wusste, wie es funktioniert und ich habe es auch alles gemacht. Und genau das war halt das Problem, weil ich habe alles gemacht, aber es ist halt dann, ich hatte nirgends wirklich die Energie um meinen ganzen Fokus, meine ganze Energie drauf zu lenken. Und ich glaube, dass das für fast jeden der Schlüssel ist. Ich meine, natürlich, du brauchst das Know-how, aber wenn du dich nicht auf eine Sache konzentrierst und die wirklich gut machst, dann hast du halt drei Sachen, die so mäßig funktionieren und das bringt dich dann nicht weiter und es bringt dir halt nur Stress. Mhm. Und ich weiß, dass es unheimlich schwierig ist und für mich ist es auch schwierig. Also das will ich gar nicht sagen, dass es für mich jetzt einfach ist und dass ich sage, ja super, ich weiß ganz genau, was ich mache und sonst mache ich gar nichts. Weil ich habe auch ständig Ideen, die ich machen könnte und immer prasselt irgendwas Neues auf mich ein. Und ich denke mir, das würde ich so gern machen. Aber ich treffe halt dann ganz bewusst die Entscheidung, ich mache es nicht jetzt. Heißt nicht, dass ich es nicht später mache, aber ich mache es nicht jetzt, sondern ich konzentriere mich jetzt darauf. Und das heißt auch, dass wir manchmal Projekte, die wir echt gern machen müssen, aufschieben wollen. Also ich habe ein Mentoring, dass ich für fortgeschrittene Unternehmer habe, das habe ich, glaube ich, 2 Jahre aufgeschoben, weil einfach nie der Zeitpunkt war, weil ich nicht genügend Zeit hatte, um mich da wirklich drauf zu konzentrieren, weil ich ja die Blogothek noch hatte. Und mittlerweile ist es so, dass ich halt viel von der Blogothek ausgelagert habe, dass ich eben da noch sehr stark an Prozessen gearbeitet habe, geschaut habe, wie läuft das Ding, ohne dass ich jetzt bei den ganzen Verwaltungsaufgaben involviert bin. Habe eine Mitarbeiterin, die jetzt 15 Stunden bei mir angestellt ist, die sich sehr stark darum kümmert, dass die ganzen E-Mails rausgehen, die Termine im Kalender drin sind und die Kommunikation im Hintergrund und so weiter mit den Gastexperten. Also das muss alles nicht mehr ich machen und dafür habe ich halt jetzt Zeit, mein Business weiterzuentwickeln. Mhm. Und das ist halt schon richtig cool. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie wir da hergekommen sind. Aber Fokus ist auf jeden Fall etwas, was ich empfehlen kann, selbst wenn es schwierig ist. Und ich weiß, es ist schwierig. Es ist für uns alle schwierig.
Ja, ist es auch. Und mir kommt auch vor, dass es manchmal ganz, ganz schwierig ist, sich alleine für einen bestimmten Fokus zu entscheiden. Mhm. Deswegen sage ich auch ganz oft, wenn du merkst, du bist in so einer Dauerschleife aus Überlegungen, wie soll es denn jetzt weitergehen? Ganz oft bei meinen Kunden auch, dass sie auf ganz vielen Kanälen zum Beispiel aktiv sind, ja. Mhm. Und da ist es ja das Gleiche. Wenn du dich nicht auf bestimmte Kanäle fokussierst, dann musst du deine Zeit, die du hast, die musst du eben aufsplitten. Ja. Und da kann man sich immer überlegen, kümmere ich mich um 3 Kanäle so richtig oder um 6, 7, 8 so semi-gut, ja. Weil wir haben eben auch immer nur begrenzte Zeit und eigentlich wollen wir eben auch Feierabend machen, wie du das auch gesagt hast. Das heißt, Fokus ist eigentlich in jedem Bereich super, super wichtig, aber auch eben sehr, sehr schwer. Und da ganz mutig zu sagen, dann ist das eben jetzt nicht mein Fokus, sondern ich stelle es auf meine Ideenliste oder Projekte für später oder whatsoever, wie auch immer man das nennt, das ist eben mega entscheidend und mega wichtig. Ja.
Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, also gerade bei diesen Kanälen, wenn du das ansprichst, da habe ich selber in meiner Unternehmerlaufbahn und oder selbstständigen Laufbahn ganz oft die Erfahrung gemacht, wenn du dich halt da 3 Monate oder 6 Monate auf einen Kanal fokussierst und dir dann anschaust, hat mir das was gebracht? Dann kannst du sagen, ja, es hat mir was gebracht oder es hat mir nichts gebracht. Und wenn es dir nichts gebracht hat, ja, dann kannst du in guten Gewissens aufgeben.
Ja.
Und das finde ich halt so wichtig, weil ich glaube, wir schleppen ganz oft Kanäle mit uns herum, die uns gar nichts bringen und die uns vielleicht auch gar nichts bringen können, weil vielleicht unser Content nicht für diese Plattform gedacht ist, weil unsere Zielgruppe gar nicht dort ist.
Ja.
Und da finde ich es dann besser, sich wirklich eine Frist zu setzen und zu sagen, okay, ich probiere das jetzt ein paar Monate wirklich aus. Und wenn sich dann nicht zumindest ein bisschen was getan hat, dann lasse ich es wieder. Also natürlich ist es beim Blog jetzt, gerade beim Blog, das ist halt ein langfristiger Kanal oder Podcast, ist es schwierig zu sagen, ich probiere das jetzt 3 Monate aus und dann muss ich was getan haben, weil das dauert in der Regel schon länger. Aber grundsätzlich solltest du auch dann erste Erfolge sehen. Und wenn es nur ist, dass du einen Kommentar kriegst oder dass es dir leichter fällt, dass du halt Content erstellst oder irgendwas. Also irgendeinen Vorteil musst du aus diesem Content oder aus diesem Kanal ziehen, weil sonst würde ich es auf jeden Fall einstellen und dann hast du wieder viel mehr Zeit für alles andere. Mhm. Und das ist auch schwierig, aber ich glaube, auch eine Erleichterung dann für uns.
Ja, wichtig ist, glaube ich, an der Stelle, dass man sich traut, proaktiv die Entscheidung zu treffen, den Kanal dann gehen zu lassen,
ja,
damit es sich auch nicht nach Scheitern anfühlt.
Ja.
Denn das soll es ja nicht. Also man hat ja ausprobiert und man hat sein Bestes gegeben, so wie bei mir zum Beispiel mit Instagram. Also ich war ja wirklich 2 Jahre relativ aktiv auf Instagram, habe aber auch gemerkt, ach so, 100% hier ist es nicht mein Kanal, weil ich müsste mich, damit es Best Practice ist, viel öfter zeigen, viel mehr Stories machen, Reels machen. Und dazu hatte ich keine Lust. Das ist nicht meins. Aber als ich dann proaktiv die Entscheidung getroffen habe, und das ist jetzt fast 2 Jahre her, dass ich Instagram nicht mehr aktiv bespiele, das war eine unglaubliche Erleichterung.
Ja.
Ja? Und ich habe das auch überhaupt nicht als Scheitern angesehen, sondern ich habe den Kanal quasi evaluiert und habe gesagt, nee, das ist aus verschiedenen Gründen nicht mein Kanal. Ich lasse ihn gehen, ich konzentriere mich auf was anderes. Und dann fühlt sich das auch gut an. Dann fühlt sich das auch so an, wie es sein sollte aus meiner Sicht, nämlich, dass man der CEO ist, ja, ja, und dass man die Entscheidungen trifft. Aus welchem Grunde auch immer. Aber das bedeutet eben, dass man sich sein Business wirklich regelmäßig anschaut und Entscheidungen trifft. Ganz mutig.
Absolut. Und was es einem vielleicht auch erleichtert, also oder was es mir vor allem erleichtert, ist, dass ich mir Ziele setze und wirklich messbare Ziele mit Zahlen. Mhm. Ich bin halt voll der Zahlenmensch, also oder eigentlich nicht Zahlenmensch, aber ich bin so ein Logiker und eine Logikerin. Und da ist es für mich halt wichtig zu sagen, okay, das ist mein Ziel, wenn ich das nicht erreicht habe, dann lasse ich's. Und das kann ich vielleicht jedem raten, die sagt, okay, es ist so schwierig für sie, einen Kanal gehen zu lassen. Schau dir an, wie viel Zeit du investierst. Schau dir an, was du da rausbekommst und ob es sich auszahlt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, gerade bei Instagram, ist ja auch sehr aufwendig, wenn ich jetzt zum Beispiel 3 Stunden pro Woche für Instagram investiere und ich kriege überhaupt keinen Kunden darüber, es zahlt sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht aus. Genau. Und da ist es dann besser, diese Zeit, die du halt hast, zum Beispiel in einen Blogartikel zu stecken, der dich dann sichtbar macht.
Ja, genau. Jetzt hast du eben schon gesagt, dass du ein ganz, ganz großer Fan bist von Asana. Mhm. Ich habe mich mit Asana ja auch viel beschäftigt und arbeite auch super gerne in Asana mit Kunden zusammen oder bei größeren Projekten. Mhm. Für mich selber nutze ich Trello. Mhm. Was ist für dich bei Asana das Tolle? Warum ist das dein Tool der Wahl?
Was ich an Asana liebe, ist so diese, also es gibt eine Übersicht, meine Aufgaben. Und das ist eine Kalenderansicht, wo ich jeden Tag drinnen sehe, was sind meine Aufgaben. Und ich plane meine Projekte schon recht weit im Vorhinein. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel schon einen Plan. Ich weiß, was mein Fokusprojekt für November ist. Das wird ein Webinar sein. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich das geplant habe, fange ich an, meine Aufgaben zu diesem Webinar einzutragen. Das heißt, ich sehe jetzt schon, wenn ich da in meiner Aufgabenübersicht runterscrolle, dass ich im Oktober meine Präsentation erstellen muss, dass ich Ende Oktober die Ads starten muss. Und so sehe ich die ganze Zeit, was ich vorhabe und wie viel ich vorhabe. Und das Schöne für mich ist, dass ich dann auch sehe, wann ich mir zu viel vornehme. Weil wenn ich jetzt schon sehe, ich habe im Oktober eine Woche, wo ich jeden Tag 10 Aufgaben habe, ist mir jetzt schon klar, dass das nicht funktionieren wird. Das heißt, ich kann die auch schön verschieben und kann mir die dann schon vorlegen und kann zum Beispiel jetzt Ende September schon anfangen mit Vorbereitungen für dieses Webinar, damit sich alles schön ausgeht. Das ist halt das Feature, das ich liebe und das ist für mich, also gerade jetzt im Gegensatz zu Trello, das für mich der Gamechanger war, wo ich gesagt habe, das brauche ich. Mhm. Es ist Asana sicher nicht für jeden. Also das ist halt, es gibt so viele Projektmanagement-Tools, es gibt ja auch Monday und A-Work, glaube ich, und was auch immer. Ich glaube, man muss sich einfach anschauen, was für einen selber passt. Und da vielleicht auch, also ich muss auch gestehen, mir gefällt Asana auch. Also ich finde es optisch auch schön und für mich war das halt das Tool, das ich ausgewählt habe.
Super wichtiger Punkt, aber also wenn ich da kurz reingrätschen darf, Das ist was, was ich meinen Kunden auch rate. Die meisten Tools bieten ja so ein Trial an, dass man für ein paar Tage oder manchmal sogar einen ganzen Monat ein Tool testen kann.
Ja.
Und ich sage meinen Kunden auch, wenn du neu startest mit irgendeinem Tool, dann probier das über ein Trial aus. Man merkt, glaube ich, relativ schnell, ob man Zugang zu einem Tool hat oder nicht und ob man sich wohlfühlt in der Struktur des Tools. Und wenn das nicht so ist, ist das auch vollkommen okay, dann aber nicht auf Biegen und Brechen versuchen, in dem Tool hängen zu bleiben, ja, sondern dann auch wirklich sagen, okay, das war es jetzt nicht, ich probiere das nächste aus. Das kostet natürlich am Anfang ein bisschen Zeit und es ist ein bisschen Aufwand. Ich mache das ja wahnsinnig gerne, ich bin dann eher so das Gegenteil, ich muss dann aufpassen, dass ich mich nicht so im Tool ausprobieren verliere. Aber ich glaube, man merkt, also es gibt so ein bisschen Team Trello und ein bisschen Team Asana und vielleicht noch Team irgendwas anderes. Und das ist aber auch okay so, ja. Wichtig ist, dass man einfach das Gefühl hat, okay, mit diesem Tool kann ich die nächsten Monate und Jahre arbeiten, damit man auch das, was ein Tool einem so bietet, ja, wirklich ausnutzen kann. Und nicht immer nur so an der Oberfläche schwimmt mit den Funktionen eines Tools.
Ja, ganz wichtig. Und also auf der einen Seite, ja, du musst dich mit dem Tool wohlfühlen. Das andere ist dann aber, sobald du sagst, okay, das passt, das fühlt sich gut an, musst du deinen Weg finden. Und das ist halt auch das, was wir im Projekt Fokus in dem Kurs machen, dass ich halt zeige, okay, wie kannst du jetzt dein Business eigentlich organisieren? Wie kannst du deine Abläufe, deine Planung und so machen? Wie funktioniert das am besten? Und was natürlich auch noch ein wahnsinnig beliebtes Tool ist Notion, dass wir das vielleicht ansprechen, weil das halt auch von sehr vielen geliebt wird. Und auch Notion ist ein wahnsinnig tolles Tool, nutze ich auch für bestimmte Dinge. Allerdings muss ich sagen, dass mir Notion tatsächlich zu viele Freiheiten gibt. Also es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, sie nutzen das, weil sie einfach alles damit machen können und sie können sich das schön gestalten und so. Und ich bin jetzt aber so ein Mensch, ich bin so diese leicht Perfektionistin. Also es hat sich seit den Kindern sehr, sehr viel gebessert. Aber ich möchte halt dann auch, dass das wirklich gut funktioniert und dass das genau so ausschaut und genau das macht. Und ich weiß halt, wenn ich das mache, brauche ich Stunden alleine, um das einzurichten. Und ich lade mir da auch manchmal Templates runter für was weiß ich, irgendwas, Ernährungspläne, Sport, keine Ahnung. Und ich sehe dann auch, ich mache das immer, ich richte das schön ein und dann sehe ich den nächsten. Und dann lade ich mir den wieder runter und dann probiere ich das aus.
Das fühle ich sehr.
Voll. Und das ist halt das Schöne bei Asana und bei all diesen anderen Tools, dass du da gar nicht so viele Freiheiten hast. Also alle, denen das auch so geht, kann ich nur empfehlen, sich da irgendein Tool auszusuchen, wo du halt nicht diese Freiheiten hast. Ja. Natürlich habe ich in Asana jetzt nicht meine Farben drin, nicht meine Schriftarten, nicht dieses Branding. Aber ganz ehrlich, das sieht ja niemand außer mein Team und ich. Und von dem her ist es egal. Was aber wichtig ist, wenn du dich für ein Tool entschieden hast, bleib dabei.
Ja,
genau. Und ich bin jetzt seit 2019 bei Asana und ich muss gestehen, es gibt sehr viele Tools, die sicher besser sind oder mehr können, womit ich liebäugle. Ich weiß gar nicht, welches Tool das ist, aber da gibt es so Automationen, die du einstellen kannst. Und das gibt es auch bei Asana, aber nur, wenn du halt sehr viel zahlst. Aber dazu bin ich nicht bereit. Und da denke ich mir schon mal, das wäre schon ziemlich cool.
Vielleicht wechseln?
Ja. Aber wenn ich mir dann überlege, steht der Aufwand dafür? Nein, eigentlich nicht.
Da hatte und ich auch, ja.
Ja, also da wirklich, wenn du was hast, bleib bei dem, außer es geht überhaupt nicht mehr.
Ja, da hatte ich auch mit der Claudia Kauscheda ein ganz spannendes Thema. Da ging es nämlich um den E-Mail-Anbieter. Da haben wir über Active Campaign gesprochen, weil Active Campaign hat ja die Preise ziemlich angezogen, auch ziemlich schnell, ziemlich heftig. Und da kommen natürlich viele dann auf die Idee zu wechseln. Und da hat sie auch eine ganz einfache Rechnung aufgemacht und hat gesagt, wenn ich mir überlege, wie lange das dauert, die ganzen Automationen umzuziehen, da kann ich mir einen Stundensatz gegenrechnen. Und bis sich dann der Wechsel amortisiert hat, arbeite ich wahrscheinlich schon nicht mehr. Also auch das ist natürlich was man immer beachten sollte, wenn man ein System eine ganze Zeit genutzt hat, wie zum Beispiel ich auch Trello. Ich käme jetzt nie auf die Idee umzuziehen, obwohl ich so ein Tool-Nerd bin. Aber das alles in einem anderen Tool abzubilden, das würde mich unglaublich viel Zeit kosten. Und ich glaube, die kann man tatsächlich ein bisschen sinnvoller einsetzen. Jetzt, wenn du jetzt an den Fokus denkst und auch die Arbeit auf den Fokus hin, gibt es so einen Tipp, den du vielleicht den HörerInnen mitgeben kannst, der so in Richtung Fokus geht, womit man starten kann?
Also ja, das Einfachste ist, dass du dir tatsächlich jeden Tag eine Fokusaufgabe setzt. Also ich überlege mir immer, was ist das Wichtigste, was ich heute machen muss, damit ich mein Business-Ziel erreichen kann. Es ist natürlich, Business-Ziel ist dann sehr abstrakt meistens. Ich breche das, wie gesagt, runter. Mein Business-Ziel sind halt zum Beispiel so und so viel Einnahmen. Was muss ich machen? Dann nehme ich mir jedes Monat vor, das ist halt so mein Projekt. Das heißt, ich schaue wirklich, dass ich pro Monat nur eine Aufgabe habe, ein Webinar zum Beispiel, einen Launch habe, meine Content-Strategie überarbeite. Also das sind so Dinge, die ich in einem Monat schaffen kann. Und dann schaue ich mir jeden Tag an, und das plane ich tatsächlich schon in der Woche davor, schaue ich mir an, was muss ich diesen Tag machen, um mein Ziel erreichen zu können, um dieses Fokusprojekt abschließen zu können. Und da wirklich das so aufzudröseln, und das klingt zwar im ersten Moment, boah, da muss ich so viel planen, ist voll viel Arbeit. Tatsächlich geht diese Wochenplanung bei mir in 15 Minuten, alles andere mache ich sowieso nebenbei. Und also du setzt dich dann hin und kannst sofort anfangen zu arbeiten. Und wenn dann die Kinder zu Hause sind oder du krank bist oder so und du sagst, okay, du schaffst es vielleicht 10 Minuten vorm Computer zu sitzen, wenn es sein muss, und du machst das, ist das okay. Oder du sagst dann, okay, es geht heute zum Beispiel gar nicht, dafür mache ich halt am nächsten Tag 2 Aufgaben. Aber du hast dann nicht pro Tag schon 10 Aufgaben, die du machen musst, und hast dann wieder am Ende diese ewig lange To-Do-Liste. Also wirklich eine Aufgabe pro Tag. Das ist am Anfang echt gewöhnungsbedürftig.
Ja, ja.
Weil du musst vielleicht auch weiter vorplanen. Aber es fühlt sich so gut an, wenn du die dann geschafft hast.
Aber dieses Planen ist, glaube ich, auch so ähnlich, wie ich eben schon sagte, je öfter man plant, desto schneller wird man auch beim Planen. Das ist mir eben auch aufgefallen. Mhm. Also zum Beispiel auch einen Redaktionsplan erstellen oder einen Contentplan geht ja bei mir jetzt deutlich schneller als vor 2 Jahren noch, ja, wo ich dann hin und her und keine Ahnung, das mache ich jetzt relativ zügig. Und ich glaube, so ist es bei der Wochen- oder Tagesplanung auch. Also ich bin ein großer Freund von, ich arbeite ja mit der Zieleliste, die ist ein bisschen anders strukturiert, aber auch da überlege ich mir jeden Tag, welche 3 wichtigen Aufgaben will ich erledigen, was gibt es für Unteraufgaben, die ich machen muss, und das zu planen, spart mir dann an dem Tag, wo ich es machen will, ganz viel Zeit, weil ich dann nicht mehr drüber nachdenken muss. Ja, und vor allen Dingen, weil ich keine Leerlaufzeiten habe, das klingt jetzt so streng, aber es ist ein großer Gewinn, weil ich keine Leerlaufzeiten habe, dadurch, dass ich mir nach jeder Aufgabe wieder überlege, ja, was könnten jetzt vielleicht wichtig sein, was könnte ich jetzt tun, sondern ich arbeite dann ab, und das spart mir viel mehr Zeit, als ich vorher für die Planung verwenden muss. Also auf jeden Fall ein Gewinn. Ja, tausend Dank für deinen Tipp. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit, und das geht mit meinen Interviewgästen immer so ratzfatz, ich könnte ja stundenlang, würde ich jetzt ganz gerne mit dir noch This or That spielen. Das ist auch, entwickelt sich zu einem Klassiker in diesem Podcast. Das heißt, einfach aus dem Bauch raus antworten, was dir mehr zusagt. Okay?
Okay.
Kaffee oder Tee?
Kaffee, koffeinfreier.
Okay. Meer oder Berge?
Mehr, eindeutig.
Blog oder Podcast?
Blog.
Instagram oder LinkedIn?
Mittlerweile mehr LinkedIn.
Ah, okay. Apple oder Windows?
Apple.
Okay, und jetzt die allerwichtigste Frage, Nutella Brot mit oder ohne Butter?
Mit, unbedingt.
Es ist tatsächlich, bis jetzt haben alle meine Interviewgäste gleich geantwortet. Also du reißt dich da mit den anderen 3 ganz gut ein. Gibt es irgendetwas, oder wo kann man dich denn am besten erreichen, Janneke? Wo kann
man dich finden? Am besten tatsächlich über meinen Blog natürlich, also blogyourthink.com. Ich bin auch auf LinkedIn immer mehr unterwegs, Instagram auch, wobei ich da auch überlege, wie lange noch, ganz ehrlich. Also da schaue ich gerade noch, das evaluiere ich jetzt bis Ende des Jahres. So kannst du mich eigentlich am besten erreichen, und alle, die gerade über das Fokus-Thema ein bisschen mehr wissen wollen, die können gerne auch in meinen Projekt-Fokus-Podcast hineinhören.
Super. Gibt es irgendwie, du hast von einem Webinar gesprochen, da kommt dann wahrscheinlich in der nächsten Zeit, kommen da mehr Infos, dass man Worum soll es gehen in dem Webinar? Was ist da der Plan?
Ja, das weiß ich noch nicht so genau.
Okay.
Also das ist tatsächlich noch in Planung. Das ist für mein neues Mentoring-Programm. Da wird es wahrscheinlich eher um Funnel und Planung und sowas gehen. Mhm. Aber alle, die sagen, gerade zum Thema Blogging, interessiert sie was? Es gibt eine Masterclass, die Blogging-Trends für 2024. Die kann man sich laufend anschauen. Also für alle, die da Interesse haben, gerne auf meinem Blog, auf meiner Website schauen. Und da sind auch alle Infos dazu dann.
Super, verlinke ich natürlich alles in den Shownotes, damit man das ganz einfach finden kann. Ich danke dir von Herzen, dass du heute meine Gästin warst hier im Podcast. Es hat mir eine Riesenfreude bereitet. Ich könnte stundenlang mit dir übers Bloggen schnacken.
Ja.
Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe, alles Gute und hoffe, wir sehen uns ganz bald mal wieder. Danke dir, Janneke.
Unbedingt. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und
bis bald.
Freue mich.
Dankeschön. Tschüss.